Joe Dispenza, Tony Robbins, Eckhart Tolle, Byron Katie und Marshall Rosenberg. Was sagen diese fünf weltbekannten Lehrer? Was ist ihre Methodik, ihre Ansätze? Was ist ihre Botschaft? Was sagen wir dazu? Und wie würde das Enneagramm da noch ergänzen können? Vielleicht noch auf einer Ebene, wo es unterstützen kann. So, was sagst du dazu? Moin, Pam.
Ja, hallo, good morning, Philipp.
Heute möchte ich mit dir ein kleines Experiment wagen.
Aha.
Nämlich, wir haben ja über das Thema, hat das Leben einen Sinn gesprochen?
Mhm.
Vor einigen Episoden. Und da ist uns aufgefallen, auch schon vorher, dass die Weltreligionen ja eigentlich sehr oft was sehr Ähnliches sagen.
Mhm.
Beziehungsweise die Ansätze sind unterschiedlich, aber es geht oft in die gleiche Richtung. Und das würde ich jetzt gerne mit dir machen, mit fünf unterschiedlichen Lehransätzen von sehr, sehr bekannten, wirklich, ich würde sagen, weltbekannten Lehrern.
Okay.
Wie zum Beispiel Joe Dispenza oder Tony Robbins, Eckhart Tolle, mhm, Byron Katie und Marshall Rosenberg. Diese fünf habe ich jetzt mal überlegt, dass wir die anschauen. Was sagen die? Was ist ihre Methodik, ihre Ansätze? Was ist ihre Botschaft? Was sagen wir dazu? Und dann vielleicht auch noch so, und wie würde das Enneagramm da noch ergänzen können? Also was ist da enneagrammatisch vielleicht noch auf einer Ebene, wo es unterstützen kann, diese Lehre?
Mhm.
So, was sagst du dazu?
Also was ich auch interessant finde, wenn du diese Leute aufzählst, ich habe natürlich für mich ganz kurz Revue passiert, mit mir so ein bisschen, oh ja, was hast du von diesen Leuten besonders wertgeschätzt? Und da habe ich bemerkt, ja, es sind bestimmte Aspekte von, eigentlich, was ich auf meiner eigenen Entdeckungsreise gemacht habe, aber die haben natürlich sich sehr auf einen Aspekt konzentriert und das wurde einfach sehr groß und ausgiebig beschrieben und Praxis dazu und so weiter. Um diese Themen, die jeder sein spezifisches Feld, dass diese Themen für uns, dass wir das in unser Leben integrieren können. Also in den Umgang, ein Bewusstsein und dadurch eine Praxis, Selbstreflexion, Praxis, Umgang damit. Und jeder hat wirklich was sehr Wertvolles gebracht.
Absolut. Wollen wir einfach gleich mal reingehen an eine Person?
Genau.
Mit wem willst du beginnen?
Also ich sag dir sofort, von diesen Namen, Tony Robbins ist derjenige mit dem allermeisten Präsenz, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich überhaupt geblieben bin. Also ich war jetzt nie in einem Workshop-Kurs mit ihm, aber ich habe ihm online natürlich relativ viel erlebt. Und der Grund, weil er ist schon so ein bisschen, erstmal ein bisschen viel Performance, das war für mich nicht so besonders attraktiv. Aber seine Präsenz, das hat mich so angesprochen. Es hat mich so fasziniert. Habe gedacht, wow, wie toll. Was für eine Präsenz in diesen Menschen. Und dann zu hören, was sein Hintergrund war. Er hat natürlich, wie das so oft der Fall ist, eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Und was ist aus diesen Menschen geworden? Und das ist etwas, was immer wirklich dieses tiefe Faszination in mir einfach auslöst. Also nicht nur Faszination, eine tiefe Liebe für das, was möglich ist für uns Menschen. Also im Sinn des Lebens. Er lebt den Sinn des Lebens durch sein Leben, ne? Und durch die Lehre, die er jetzt auch durch ihn in die Welt bringt.
Und ich merke sofort, wenn du Tony Robbins erzählst, und ich bin jetzt auch schon so ein bisschen wieder durch die Leute gegangen, man kann leicht auch, vielleicht nicht ganz konkret, aber schon durchaus bei ihm ganz klar, bei den anderen auch ein bisschen erkennen, also in welchem Zentrum, welcher Enneagrammstil die sind. Ne?
Ja, das habe ich.
Also bei Tony Robbins Stil 8 ist es sehr deutlich, wo er herkommt und wie er mit Energie umgeht und mit Pragmatismus und wie man, ich sag jetzt mal, etwas tun kann, wie man handeln kann, um sein Leben zu verändern, zu verbessern.
Ja.
Also ich sag einfach mal so ein bisschen, was ich habe mir einfach vorher auch ein paar Notizen gemacht, ne, was will ich zu diesen Personen sagen, was ist in meinem Erleben mit dieser Auseinandersetzung mit diesen Menschen die Botschaften, die sie so vermitteln. Und da ist für mich bei Tony Robbins schon deutlich, dass er über Energie, über Emotionalität und über dieses Verantwortung und Handeln, also dieses Du bist verantwortlich, du kannst es verändern, du kannst dein Leben, ich sag mal, wieder unter Kontrolle kriegen, indem du eine
Ja.
gewisse Art von Positivität, Kraft, Zustandsänderung, der Änderung deines inneren Zustands, resilienter, erfolgreicher, auch erfüllter werden. Und was ich da für mich so aufgeschrieben habe, ist, also er nutzt es über Physiologie, Fokus und Sprache. Das sind so die drei, glaube ich, Säulen, die er nutzt. Also einmal natürlich Physiologie, Haltung, Atmung, Bewegung. Das ist natürlich Bauchzentrum für uns, ne? Ganz klar.
Ganz klar, ganz klar.
Fokus, dann dieses Fokus, wo richtet sich deine Aufmerksamkeit hin? Das ist
Lenkung der Aufmerksamkeit, das wäre unsere
sicherlich
Sprache.
eher Kopf und damit meint er auch diese Destruktivität, Konstruktivität. Also richte ich meine Aufmerksamkeit eher in Richtung Lösung oder auf Probleme und Begrenzung?
Ja. Ich würde nicht sagen, dass Lenkung der Aufmerksamkeit Kopf ist. Das finde ich ist zu eng gefasst. Also Lenkung der Aufmerksamkeit braucht unser Wachsein, unser Hier und Jetzt Wachsein. Und da finde ich, es hat was mit geerdet sein, offen sein, möglichst alle drei Zentren offen, damit du in dieser Haltung bist von Beginner's Mind, Selbstreflexion und so weiter. Aber auf jeden Fall, ja, fokussierte Konzentration.
Und dann Sprache, also wie spreche ich mit mir selbst? Also was ist der sogenannte Self-Talk?
Ja.
Wie sind meine Worte? Und er arbeitet da auch mit so Ankern, also mit Bewegung, aber auch mit Wort- und Gedankenankern, die er da nutzt.
Ja.
Genau, das
Und
sind so die. Er hat zum Beispiel dieses Morgen, so ein Morgenritual, The Hour of Power, sehr schön. Das sind so seine, ich glaube, das ist so sein Grundprinzip.
sag mal, was the hour of power, please?
Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da alles drin sein soll, aber es geht um diese Klarheit, was ist mein Tagesziel, was ist mein Lebensziel, was ist mein Sinn, was ist mein Purpose, was tue ich, auch in
Also
diesem diese.
ich weiß von einem Video, die ich mal gesehen habe, das scheint sich damit einherzugehen, dass er aufsteht und so seine Morgentoilette sehr brief und dann guckt seine Rennschuhe an. Und da springt er hinein. Damit geht's los. Bewegung. Also in your power, in your Bewegung,
Genau, also
das scheint.
Zustand, Körperenergie, genau. Also das gehört damit dazu auch, ja. Ja. Er ist wie sehr viele auch bei Kältebad ist er auch dabei. Ja, so. Also für mich ist es, ich habe tatsächlich, für mich war ein sehr beeindruckender Moment. Ich habe seine Dokumentation auf Netflix gesehen, unter anderem. Die hieß I'm Not Your Guru. So heißt die. Das finde ich schon mal einen schönen Titel. I am Not Your Guru. Wo er ein Event begleitet hat, dass er ein Seminar, wo er, glaube ich, 12.000 Teilnehmer oder so hat. Also es waren zwei Hallen. Davon war eine Halle voll, wo er drin stand und die andere Halle hat eine Videoübertragung bekommen. Also so voll war das. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so ein großes Seminar umsetzen möchte und vor allem ehrlich gesagt besuchen. Also das wäre nicht meine Art von Seminar, wo ich hingehen wollte, aber das ist ja sehr individuell unterschiedlich.
Ich finde auch wirklich eine sehr berechtigte Frage. Warum? Also warum braucht man diese große, das sind diese gigantische, wie die Kirchen in Amerika und so weiter. Warum? Also viele Leute erreichen. Man kann, glaube ich, nicht mehr so richtig von Präsenz sprechen. Wenn es so groß ist, dann ist man nicht so direkt in Kontakt mit seinem Präsenz, denke ich.
Aber ich
Ja.
glaube, es ist bei allen bekannten Lehrern irgendwann ein Thema, dass die auf einer Bühne, erhöhten Bühne irgendwo stehen und mit den Teilnehmern selbst eigentlich keinen richtigen Kontakt haben.
Und mir ist der erste Satz, die mir einfiel, als du anfingst zu sprechen über Tony Robbins, do it yourself. Also du bist selbstverantwortlich für deine innere Haltung und deinen Weg. ist sofort meine ersten Sätze, die ich bei Transaktionsanalyse gelernt habe. Dieses Autonomie, Spontanität, Intimität. Du bist für dein eigenes Denken verantwortlich. Du bist für deine eigenen Gefühle verantwortlich. Kein Mensch kann dich fühlend machen. Du bist für dein eigenes Leben und wie du dein Leben gestaltest, dein Skript, selber verantwortlich. Und auch für die Veränderung da drin, die du dir wünschst, um vielleicht ein besseres, ein glücklicheres, was auch immer, Leben zu führen. Also dieses Grundprinzip ist in allem, was ich gemacht habe, von Anfang an praktisch, weil TA war das Erste, wo ich das gelesen habe und in meinem Körper eine Resonanz dazu gespürt habe.
Ich finde, um auf diese Dokumentation zurückzukommen, ich finde, was mich bei ihm auch so angesprochen hat, war, ich habe auch erst ein bisschen so, was ist das? Also dieses auf der Bühne teilweise sehr
rumtanzend,
laut, gestikulierend.
Ja.
Und da will ich zwei Sachen zu sagen. Die Frage, warum braucht man so eine große Halle? Ich glaube schon, dass das eine Sache, die tatsächlich entstehen kann, ist dieses Gemeinschaftsgefühl in so einer großen Gruppe, die Energie, die in diesem Raum entsteht, ist gerade, wenn man da mit einer Kamera drauf hält und dann auf seinem Sofa, auf dem Fernsehen das beobachtet, kann man, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Also
nein,
ich glaub,
energetisch
es,
nicht. Nein.
Es wirkt automatisch befremdlich, weil man diesen energetischen Raum überhaupt gar nicht erleben kann, so wie die Leute dort vor Ort. Und ich glaube, da bringt Größe schon was. Also wenn man zusammen, ich sag jetzt mal, singt, ist es ein Unterschied, ob man es zu dritt macht oder zu 5000. Ne? Also das macht einfach einen Unterschied.
Aber im Grunde ist es dieses dich einlassen, diese Hingabe, dieses Einlassen in die energetische Erfahrung. Ich habe dir erzählt, ich war neulich in die Elbphilharmonie und ich habe einen Musikabend erlebt mit Cello, mit Violine und mit afrikanischer Musik, mit Percussion und so weiter.
Mhm.
Und das war diese energetische, es war natürlich nicht so groß, aber diese energetische Erfahrung, man lässt sich ein in die Erfahrung von der Energie auf einer Zellebene. Eigentlich existiert man, jedenfalls geht es mir so, ich existiere als Pam nicht mehr, sondern ich bin Teil von einer energetischen Erfahrung, wenn man sich richtig einlässt.
Mhm.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch auf dieser Ebene viel mitnimmt, viel lernen kann. Ja, es ist interessant. Es ist interessant, wie so unterschiedliche Lehrer auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Lehre rüberbringen. Aber ich glaube, das Grundprinzip, es muss uns auf eine energetische Ebene, es geht immer darum, dass wir Resonanz im Körper erleben. Und diese Resonanz ist ein Teil des Lernens, ein wichtiger Aspekt von dem Lernen. Mal gucken, ob es bei den anderen auch so ist. Aber
ja, genau. Das finde ich der perfekte Übergang zu Joel Spencer. Ich will nur eine Sache noch zu Tony Robbins sagen, einfach der Komplettheit, was mich eben angesprochen hat, das habe ich noch nicht direkt gesagt. Mich hat angesprochen, dass er schafft es, Energie zu erzeugen in einem anderen Menschen. Egal, ob man jetzt erstmal, ich sag jetzt mal sogar negativ oder herausfordernde Energie, aber ich finde, er schafft es zu motivieren. Fast wie kein anderer. Also, wenn ich Eckhart Tolle höre, wo wir auch sicherlich gleich drüber sprechen, da kriege ich nicht so ein Gefühl von, oh, okay, ich will es auch jetzt machen, ne? Ich bin richtig motiviert. Das ist eher so zuhörend, interessant, wow, ja, genau. Und es fällt wie Schuppen von den Augen. Aber dieses energetische Transportieren und willst du es nicht auch jetzt tun so? Das finde ich, macht er richtig toll. Genau, und was ich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in Frage stelle, oder wo ich vorsichtig bin, ist diese Motivation. Seine Aussage ist ja so ungefähr jetzt platt gesagt, du kannst deinen emotionalen Zustand aktiv machen. So, du kannst es tun.
Du entscheidest über dein Leben und dein Glück, ne?
Und da hat er natürlich auf eine gewisse Art und Weise recht. Meine Frage ist, und das kann ich bei ihm nicht einschätzen, ist es tatsächlich dieses Top-Down, also macht mein Ego das jetzt willentlich und kämpfe ich gerade? Oder ist es dieses von unten nach oben, also was wir empfänglich
Bewusstsein, ne?
Also ist es etwas, was aus mir herauskommt, aus einer anderen Quelle kommt, als dass mein Ego mir jetzt sagt, so, jetzt machst du es aber, ne? So mit dieser Energie, mit diesem vehementen Hintergrund. Und ich erlebe schon ein bisschen bei ihm eher dieses Druck, dieses
Absolut.
Ja,
das ist genau. Perfekt, was du sagst, weil genau das, beides stimmt, weil wir brauchen das Ego am Anfang des Weges, weil wir brauchen unser Ego, um etwas anderes zu wollen, als was unsere Programmierung will. Wir brauchen unser Ego, um bewusst zu werden, um diesen Schritt raus, stopp. Ja. Ich folge jetzt nicht meiner Reaktionskreislauf, meinen Gedanken, die Grundlebensstrategie des Enneagramm-Stils. Ich mache einen Stopp. Ich will meinen eigenen Willen jetzt involvieren, statt Automatismus. Da kommen wir an diesen Punkt, nicht mehr automatisch programmiert. Ich habe eine Praxis, ich habe was gelernt. Ich habe eine Praxis, um zum Beispiel Lenkung der Aufmerksamkeit in ein anderes Zentrum, mit Akzeptanz und Wohlwollen atmen, mich erden. Vielleicht ganz aller Energie von Tony Robbins, eine halbe Stunde im Wald mit einem Bauchmeditation spazieren gehen, fokussierte Konzentration auf meine Füße, auf meine Erdung. All das sind unterschiedliche Praxen. Und ich brauche schon mein Ego dafür. Ich muss es wollen, um nach unten zu kommen und da durchzuarbeiten. Es ist ja viel Arbeit, dieser Entwicklungsweg. Ich muss ja nach unten durch mein System, durch die ganze energetische Schichten, die hochkommen, um sie transformieren. Also ich brauche die Energie, dass ich jetzt erstmal zur Verfügung habe, um tiefer zu kommen. Und irgendwann habe ich diesen Zugang zu diesen empfänglichen Energie. Und sicherlich in magische Momente haben wir das vielleicht auch so, das glaube ich schon, dass wir das alle auch mal zur Verfügung haben, aber das willentlich zur Verfügung zu haben, da brauchen wir viel Praxis und Lernen und ja, uns weiterentwickeln. Ne?
Ja.
Also insofern stimmt beides, Philipp. Er motiviert, die Arbeit zu machen, aber spricht vielleicht nicht so viel darüber, in einen empfänglichen Seinzustand zu sein. Das ist zumindest, ich tue ihm vielleicht Unrecht, aber es ist nicht Teil der Lehre, die ich gehört habe. Aber vielleicht sagt er, du hast deine Intuition. Weißt du das? Hast du schon mal gehört, irgendwas in der Richtung? Ich möchte
ja, das ist ja genau das Fragezeichen, das
ich habe. Ja, ich möchte fast wetten, dass er es doch irgendwie tut, aber ich kenne seine Lehre nicht genug, um das beurteilen
genau,
zu können.
Genau, also ich bin ja jetzt auch kein Tony Robbins-Experte oder war dort vor Ort bei seinen großen Veranstaltungen.
Ja, aber ja, vielleicht sollten unsere Zuhörer sagen, ganz leicht im Internet, im YouTube etwas zu schauen, wenn ihr Tony Robbins nicht kennt. Ein paar Englischkenntnisse wären natürlich hilfreich.
Ich empfehle einfach die Dokumentation auf Netflix, I'm Not Your Guru. Das fand ich sehr
okay.
Ja, ich find, die ist gut gemacht.
Ich habe sie ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Das werde ich demnächst aufsuchen.
Sehr gut. Ja. Okay, wir gehen zu Joe Dispenza. Mhm.
Weil jetzt bist du der Experte.
Ja, den habe ich sehr, ist einer meiner, ich merke gerade, Stephen Covey fehlt hier auch noch, aber er ist nicht ganz so bekannt. Aber Joe Dispenza ist einer meiner Hauptpersonen, die mich fasziniert hat am Anfang meiner Reise.
Und die hattest du lange, bevor ich dich kennenlernte, richtig?
Ja, genau.
Ich glaube, das war, wo du anfängst, ein paar Punkte, irgendwas hat dich bei dich geflackert. Oh, was Pam sagt, das sagt auch Joe Dispenza bestimmt. Themen.
Ja, und für mich besonders spannend persönlich war diese für mich erstmal komplett nicht zu glaubende, erstaunliche, fast schon so, das kann gar nicht sein, also ich glaube es nicht, Aussage. Das, was dein Gehirn denkt, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen das, was es denkt und das, was Realität tatsächlich ist. Also wenn ich mir etwas vorstelle vor meinem imaginären Auge, kann das Gehirn nicht unterscheiden, dass es real ist oder nicht, kann es unterscheiden. Aber die Gehirnstruktur wird genauso beeinflusst, ob ich es denke oder ob ich es real erlebe. Da gibt es dann Studien dazu. Das war für mich erst so, Was ist das für ein Schwachsinn? Natürlich weiß ich den Unterschied zwischen, ob ich mir es nur vorstelle oder ob ich real erlebe. Es gibt einige Studien dazu, die ich am interessantesten fand, ist zum Beispiel beim Muskelzuwachs, also wo du wirklich physisch etwas veränderst, oder beim Basketballspielen. Es gab zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat tatsächlich die physische Bewegung gemacht. Die andere Gruppe hat sich das nur vorgestellt. Mhm. Natürlich war das eine Visualisierung, ich sag mal, die sehr konkret war, wirklich, wenn du 10-mal, ich sag mal, die Hantel hochhebst, dann musstest du das auch 10-mal dir vor deinem visuellen Auge vorstellen. Und danach war fast identischer Muskelzuwachs bei den Personen. Leute, die Basketball-Freiwurf geübt haben, haben fast genauso gut danach Verbesserungen in ihrem Freiwurf gehabt, die sich nur vorgestellt haben, die es tatsächlich gemacht haben. Das ist für mich fast immer noch unbegreiflich. Und
ja, das sprengt die Vorstellungskraft, ne?
Und das ist für mich so auch fast der Kern seiner Aussage, seiner Lehre. Und deswegen wollte ich jetzt direkt von Tony Robbins zu George Spencer gehen, weil er sagt, die Gedanken sind quasi wie Medizin, aber sie können eben auch Gift sein. Und die Frage ist, nimmst du deinen Körper mit? Nimmst du deine Emotionen mit? Wenn wir etwas denken, und wir denken es uns einfach nur, also, keine Ahnung, ich will aufhören zu rauchen und 5% meines Körpers ist da aktiv. Eigentlich habe ich nur den Gedanke, ich will aufhören, aber ich will aufhören. Ich will aufhören. Das ist was ganz anderes.
Ganz anders, ja, ja. Ja,
und das heißt, er sagt, man sollte eigentlich in einem emotionalen, energetisierten Zustand sein, wo die Gedanken auch diese Energie und diese Emotionalität mit beinhaltet, damit überhaupt Veränderungen körperlich, neurophysional, mit Netzwerk und so weiter, dass es überhaupt entstehen kann. Und einfach nur, ich sag jetzt mal, einfach nur ein bisschen provokativ, einfach nur zu meditieren, des Meditierens willens, sieht er als, ja, ist sicherlich gut, aber wird nicht unbedingt Veränderungen bewirken.
Oh, das ist ein Thema, womit ich mich nicht von Anfang an, aber ziemlich schnell kam es in meinem System, diese Skepsis. Natürlich muss man irgendwas lernen, aber ich habe ja nun, ich glaube, 96 die ersten Grounding-Übungen, also ganze 3-Tage-Seminare zum Grounding. Und Meditation, und wir sollten eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends immer meditieren, und ich habe es ganz brav gemacht. Aber im Grunde beschäftige ich mich mehr damit, ob meine Knie wehtun oder wie ich sitze oder und ich war eine Schülerin, die gehorchte. Das war meine Haltung. Ich war eine Schülerin, die gehorchte, und mit so viel Frage in mir: Was mache ich eigentlich hier? Und ist das nützlich? Und also ich hatte schon noch eine ganze Menge Skepsis am Anfang. Ja, also diesen Entwicklungsweg, irgendwann war ich ja so beschäftigt mit der Dalai Lama, Dialog mit dem Dalai Lama, seine Wissenschaftler um ihn, das Buch, was die alles entdeckt haben. Und das hat mich noch loyal gehalten zu Meditation, Buddhismus und so weiter, weil ich schon doch auch viel gelernt habe und begriffen habe für mein Kopfzentrum. Aber dieses wirklich fokussierte Konzentration, diese Kompetenz zu entwickeln für mich, und zwar minütlich und in jeder Situation, würde ich sagen, ist der wichtigere Kompetenz, die ich gelernt habe. Ich hätte das vielleicht nie gelernt, wenn ich nicht angefangen hätte mit Meditation, ich weiß es nicht. Aber ich sitze sehr, sehr lange nicht mehr morgens und abends eine halbe Stunde. Ich würde fast sagen, ich meditiere willentlich erstens ganz viel in meiner Arbeit, weil jede Arbeit, innere Arbeit mit Menschen ist natürlich eine Form von Meditation. Aber meine Morgensroutine kennst du ja, das habe ich immer. Ja, also ich mache es freiwillig, mit Wille, mit auch ein bisschen Lust, und es gehört einfach zu mir. Aber es ist keine Lehre mehr. Es ist keine Gehorchen, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Und ich bin da ganz anders als zum Beispiel Helen Palmer, die einfach jeden Morgen eine Stunde sitzt. 50 Jahre, 60 Jahre, jeden Morgen eine Stunde sitzt. Und das ist ihre Meditationspraxis. Ich vermute.
Ja, und das finde ich halt eben bei Joe Dispenza eben so spannend, weil er tatsächlich ja, er ist, glaube ich, uns am nächsten in seiner Philosophie, was wir so meinen und sagen, zumindest mir, weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber dieses Prinzip von Meditation soll ein Zustand sein, also mehr als ein Entspannen oder, ne, also es ist eher, er sagt, es soll auch eine Intention in der Meditation sein, aber er sagt vor allem, es soll eine erhöhte emotionale Zustand sein. Und er spricht da ganz viel von Dankbarkeit, Freude, Liebe, also genau, um diesen Zustand zu aktivieren. Und das ist einfach genau, so schön.
Genau. Und es ist ein Zustand, also ich würde es auch Beginner's Mind benennen. Und ich finde dieses Hingabe, ja, Dankbarkeit, sehr, sehr viel Dankbarkeit, das sind Sachen, die innerlich sich selber aktivieren inzwischen, so würde ich es. Also man sieht eine Blume oder ein kleines Kind, die niedlich lächelt oder irgendwas. Und dann durchflutet der Körper einfach mit dieser Liebe und ja, Dankbarkeit und Teil der Natur sein und. Und das ist wichtig, dass wir darüber reden. Zum Beispiel, ich bin kein Dispenser irgendwie Experte. Ich habe einiges von ihm aus deiner Empfehlung heraus gehört, vielleicht gesehen, aber ich könnte nicht viel über ihm sagen. Hm. Ich weiß nur, dass du immer wieder sagst, das sagt Joe Dispenza auch. Und also du hast einen hohen Wiedererkennungswert, wenn wir über bestimmte Themen reden. Und das freut mich immer. Ich finde es immer schön zu sehen, wie du begeistert bist. Und es löst in dir immer eine komplett Reaktion in deinem Körper, auch die ich sehen kann. Hm. Ja, und dann gibt es dieses Gefühl, wir sind irgendwo auf dem Weg unterwegs, auch wenn wir unterschiedlich unterwegs sind, ne? Unterschiedliche vielleicht Kernthemen oder wichtigsten Themen.
Ja.
Also zusammenfassend, Tony Robbins sagt, wir können es selber machen, wir können eine ganze Menge tun und er motiviert dich dafür, auf dem Weg zu sein und etwas zu tun für dein Glück, für deinen Weg, für deine Entwicklung. Dispenza sagt, wenn schon, dann, ich sage jetzt hier, alle drei Zentren müssen aktiviert sein. Würdest du das, ne? Also genau für mich, so, ja. Wenn du sprichst, okay, ich höre immer wieder alle drei Zentren.
Vor allem, er spricht genau eben von Umprogrammieren. Also also wenn du neurophysiologisch nachhaltig etwas verändern willst, muss deine drei Zentren komplett aktiviert sein.
Und sonst da haben wir dieses magische Information, die wir vermitteln. Du musst verstehen, wie dein Gehirn funktioniert und wissen, dass du es verändern kannst und dann, wie du es verändern kannst. Das wären die zwei wichtigsten Erkenntnisse, aus was wir bis jetzt mit Tony Robbins und Joe Dispenza besprechen. Mhm, sehr schön.
Dann sehr schön. Würde ich sagen, passt jetzt Eckhart Tolle als nächstes.
Ja, Pain Body.
Ja, was erlebt
sein, hier
und jetzt. Ich frage nämlich andersrum, weil das ist tatsächlich da, ich habe ihn durch dich kennengelernt und finde ihn wirklich großartig.
Ja, ja.
Und in dem Fall frage ich jetzt, bevor wir noch ein bisschen mehr über Eckhart Tolle sprechen, aber es passt inhaltlich. Was erlebt man denn nämlich, Pam, wenn man die drei Zentren aktiviert, wenn man nach innen geht? Was erlebt man denn dann eigentlich?
Also ich nenne es die evidente Realität, so wie es ist. Im Hier und Jetzt. Wach sein, gut geerdet mit alle drei Zentren. Die Zentren kommunizieren miteinander. Also dieser Fluss ist da. Man spürt, dass alle drei Zentren online sind, aktiv sind. Und er gibt so präzise Informationen, obwohl ich glaube nicht, dass er über die drei Zentren spricht. Das kann ich nicht erinnern.
Aber ich finde, sorry, ganz kurz, aber ich finde, man erlebt auch genau, man kommt in Kontakt mit diesen Pain Bodies auch.
Ja, genau, das kommt gleich.
Okay, ja.
Mhm. Aber erstens, es begann mit im, also meine erste Botschaft von ihm war, was bedeutet im Hier und Jetzt zu sein? Weil, wenn du programmiert bist, bist du nicht im Hier und Jetzt. Und irgendwann kam bei mir, wurde sehr klar, erst wenn wir im Hier und Jetzt wach sind, dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, unseren eigenen Willen zur Verfügung zu haben. Sonst ist es komplett absorbiert in die Programmierung. Wir bekommen es zurück in diesem Moment des Hier und Jetzt Wachsein. Wachsein heißt, ich kann jetzt meine innere Beobachter, ich kann dadurch informiert werden. Ich kann die Lenkung der Aufmerksamkeit. Dann kann ich sogar innerhalb mein Kopfzentrum lenken, diese vier verschiedene Kategorien. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und Fantasie. Ich kann es unterscheiden, wenn ich wach bin. Wenn ich meine Aufmerksamkeit bewusst lenken kann und die Unterschiede auch für mich entscheiden, wo will ich hin? Ah, ich bin so kopfig, jetzt will ich im Bauch oder jetzt will ich im Herzzentrum. Dann kommt die Atmung, Akzeptanz und Wohlwollen. Das hatte ich vorher, das habe ich nicht von Eckhart Tolle, aber in das Lesen und die Arbeit mit Eckhart Tolle ist mir immer bewusster geworden, warum das so funktioniert. Also dieses mit dem freien Wille und dem Pain Body, dieser Schmerzkörper. Wirklich bewusst zu sein, mein Gott, wir haben gar keine freie Wille. Wenn wir programmiert sind, die Schmerzen, die wir, also die Kontraktion, die emotionalen Kontraktionen, die wir schon lange unterdrückt haben in unserem Leben, wie alle Menschen, die steuern das Spiel in uns. Unsere Grundlebensstrategie, unser Enneagrammstil steuert das Spiel, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Und wir haben keine freie Wille. Und das ist mir so klar geworden durch die Arbeit mit Eckhart Tolle. Und eine tiefe Wertschätzung für Enneagrammstil 5, weil das ist er, glaube ich, wirklich. Und diese Wertschätzung, so, das ist die Wirkung von Omniscience, also von Allwissenheit. Diese körperliche in Resonanz gehen mit, was er sagt, was er uns in Informationen gibt. Zu erkennen, dass auch diese Art teilweise sehr sachliche, ruhige Informationen uns in jeder Zelle, zumindest für mich ist es so, in jeder Zelle ebenso Resonanz erzeugen kann. Auf eine ganz andere Art als zum Beispiel Tony Robbins. Und Eckhart Tolle, die Energie ist zurück. Er gibt nicht Energie hinein in die Information. Er gibt die reine Information. Ich nenne es Pure Truth. Pure Truth wirkt auch ohne einen energetischen Schub. Weil es einfach ankommt in dein System und löst diese Resonanz, diese Vibration aus. Faszinierend, wie unterschiedlich das ist, oder?
Total.
Faszinierend, ja.
Und ich will da noch ergänzen bei Eckhart Tolle, was glaube ich so ein wichtiger Punkt ist, ist dieses im Moment ankommen bedeutet ja, also er sagt ja dieses mit dem Gedanken, mit dem Denken identifizieren, ist Schmerz. Also selbst wenn ich im Moment bin, ich bin jetzt gerade in der Gegenwart, aber ich denke über Sachen, die passiert sind, die passieren, bin ich ja immer wieder nicht im Moment. Und sobald ich wirklich im Moment ankomme, begegne ich einer, ich nenne es jetzt wieder mal Intimität, einer Nähe zu mir selbst, wo diese Schmerzkörper, diese ganzen, wir nennen es Kontraktionen, andere sagen Traumata, wieder andere sagen Schatten, die plötzlich an die Oberfläche gespült werden, die durch Denken, ich sag mal, unterdrückt werden. Wenn wir sie aber erlauben, dass sie hochkommen, und das finde ich genau der Punkt, dann sich damit nicht zu identifizieren. Das ist, glaube ich, das, was ich auch so toll an ihm finde, dass er sagt, dieser Gedanke ist ein Konstrukt von komplexen Dingen in deinem Leben, von Persönlichkeit, von was auch immer, von Erziehung und allem. Und du bist nicht dieser Gedanke. Du kannst dich davon loslösen. Und das ist Freiheit. Das ist Freiheit.
Das ist wirkliche Freiheit. Und ich glaube, dieses Moment, oder was Moment, aber die ersten Momente, die ersten Erfahrungen, wo wir begreifen, wir haben so viel gelernt in Theorie. Wir haben schon viel Praxis gemacht, um dahin zu kommen, zu diesem Punkt. Aber die Erfahrung, du hast ja vorhin gefragt, was ist Realität irgendwie? Also, zu erkennen, die ersten Male, ach, das ist Identifikation mit meinen Gedanken. Das ist dieses Paket, was gerade abläuft, was gar keinen Ausweg hat. Es wird sich immer wiederholen. Es kann sich in 60 Jahren genauso wiederholen. Und zu erkennen, dieses, wow, das stimmt wirklich. Das ist ein Teufelskreis, die überhaupt nicht nützlich ist. Es ist pures Leid. Es ist das Aufrechterhalten von pures Leid, so wie wir das kennen, mit überhaupt keine Chance, auch keine Intention irgendwo in diesem Programmierung, damit aufzuhören. Im Gegenteil, der Schmerzkörper hat die Macht und will am Leben halten, genauso wie es ist. Es will nicht, dass du ein Tick glücklicher wirst oder freier oder, und das so zu erkennen, das ist doch großartig.
Ja, ja.
Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Und was für ein Glück. Ich habe wieder dieses tiefe Dankbarkeit. Was für ein Glück. Die Zufälle, wo waren wir? Wer hat uns was erzählt? Welches Buch? Wie sind wir drauf gekommen, irgendwann mal so auf diesem Weg zu sein? Und ja, also dieser Entwicklungsweg ist einfach, es ist da für uns, wenn Tony Robbins, wenn wir diese Intention haben, ich finde meinen Weg, ich will mich weiterentwickeln. Es ist einfach ein Naturprinzip, ne? Evolution, alles ist sich weiterentwickeln. Und ich kann mich jetzt bewusst aktiv daran beteiligen, mit freiem Willen und nicht nur gefangen in diese Automatismen, wo ab und zu mal ein bisschen was geht, aber immer wieder zurückfällt. Ne?
Mhm. Ich finde, jetzt müssen wir zu Byron Katie gehen, weil sie, als bekannt ist sie ja durch dieses The Work. Ich glaube, ja. Das sagt manchmal sogar Leuten mehr als der Name Byron Katie. Oder ne, so springt aufeinander an. Und ich finde, bei ihr ist es sehr interessant, weil sie spricht auch über dieses Gedankenprüfen, vor allem Glaubenssätze, und Realität annehmen. Und ich finde, das passt in dem Sinne gut zu Eckhart Tolle, weil er gibt die Information, was passiert. Er ist aber jetzt nicht unbedingt der große Methodiker.
Nee. Er sagt nicht atmen mit Akzeptanz und Wohlwollen. Nee. Obwohl er auf eine bestimmte Art, nicht ganz so die Worte, also er benutzt keine Herzworte, aber er sagte schon so ein bisschen Akzeptanz. Okay, wieder zu Byron
und Katie. Byron Katie hat eine ganz klare, sie hat diese vier Fragen und die sind genau darauf aus, um diese Disidentifikation mit dem Glaubenssatz zu ermöglichen beziehungsweise zu unterstützen. Natürlich kann man es auch anders tun, aber ich finde, es ist schon schön, sich das anzugucken. Und die vier Fragen sind, ist das wahr? Also ist das, was du gerade denkst, wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass es wirklich wahr ist? Wie reagierst du, wenn du diesem Gedanken nicht glaubst? Und wer wärst du denn, wenn du diesen Gedanken nicht hättest? Also es geht dann sogar bis zu, wenn du ihn loslässt, was lässt du los? Wer bist du eigentlich, wenn du dich nicht mehr an diesen Gedanken, diesen Glaubenssatz festklammerst, dass ich schlecht behandelt wurde, dass ich übergangen werde, dass ich nicht recht habe, dass ich recht habe, dass ich und so weiter. Und ich finde, das ist, ich würde das persönlich nicht als Grundlage für immer und alle Situationen nutzen, persönlich. Aber ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, wenn man wirklich ganz klare Methodik möchte, wie kann ich Glaubenssätze bearbeiten, vielleicht sogar entmachten, sich diese vier Fragen zu stellen, da durchzugehen, finde ich schon hilfreich.
Mhm.
Wie reagierst du da drauf?
So interessant, ne? Wie du weißt, ich war nie irgendwie, also Byron Katie ist ein Name, die ich kenne, The Work, aber ich habe nie viel mit zu tun gehabt. Also was ich in diesem Moment bemerke, ist, ich habe anders gelernt. Ich habe viele von dieser Art Übung gemacht in meinem Leben mit den verschiedensten Lehrern. Aber solch eine Übung ist für mich immer eine Kopfübung, also Denken. Ja. Und ich bemerke genau, dass es so weit weg ist von meiner inneren Erfahrung. Ich habe gelernt, wirklich gelernt, also Erfahrungen gemacht, die ich nie wieder verloren habe, war, glaube ich, immer über diese Bauch-Herz-Verbindung. Also erlebte, wenn ich es innerlich begriffen habe, ach so, dieses innerlich körperlich spüren, begreifen, war, glaube ich, eher mein Weg, mein Lernweg. Und solch eine Übung ist für mich so erstmal, hört sich sehr kopfig an. Da kann ich mal gucken, weil ich, das ist immer so, wenn du in einer Schule bist, und das ist ja eine sehr berühmte Schule, wenn du damit unterwegs bist, vermutlich hast du schon ein paar Vorstufen, dass du gut vorbereitet bist, um solch eine Übung zu machen, nehme ich an. Aber es sagt mir erstmal nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also,
hört sich an wie eine Kopfübung an. Was macht es für dich?
Deswegen habe ich gesagt, ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt, glaube ich, nutzen. Oder ich glaube aber, dass es für gewisse Situationen, für gewisse Menschen sehr, sehr unterstützen kann, weil sich einlassen in diese tiefere Ebene, wo ein Glaubenssatz tatsächlich, und das würde ich unterscheiden, wo ich auch nicht, da ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Byron Katie aus, aber wo ich sagen würde, der Glaubenssatz kann tatsächlich, da bin ich eher bei Joseph Spencer, auf der körperlichen Ebene neurophysiologisch neu aufgebaut werden.
Erkannt werden.
Das heißt, die tatsächliche Transformation eines Glaubenssatzes entsteht wirklich erst durch eine Körpererfahrung.
Ja.
Ich finde aber die Annäherung dahin, gerade wenn man da, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will jetzt keinen Namen aus meiner Familie nennen, aber manche Personen in meiner Familie, die sofort einen, ich sag mal, aversive Energie bekommen würden, wenn ich sage, jetzt geh mal nach innen. Und die keine Ahnung haben, was das überhaupt bedeuten soll.
Ja, genau.
Und über diese Ebene zu sagen, so, du hast hier einen Glaubenssatz, ist der denn überhaupt wahr? Ne? Ja. Und dann diese Arbeit zu machen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es durchaus hilfreich sein kann.
Ohne, und ich erkenne an der Stelle, meine Sprache ist, ich mache ja nun wirklich 1000 Jahre innere Arbeit mit Menschen, wäre, halt den Satz in dir. Lass es einfach in dir. Lass es einfach da. Versuche es nicht zu beantworten. Lasse den Satz in dir und beobachte einfach, was passiert. Und Zeit. Einfach in dir lassen. In dir lassen, in dir lassen. Atme dahin, Akzeptanz und Wohlwollen. In dir lassen. Und dann irgendwann kommt irgendwas hoch. Das ist fast immer. Manchmal kommt ein super Erkenntnis. Manchmal genau, dass sich das da, der Glaubenssatz ist falsch oder so. Manchmal kommt, ach, das war, als mein Vater das gemacht hat, als meine Mutter das gemacht hat. Also manchmal kommen sehr schöne Erkenntnisse, nützliche Erkenntnisse. Manchmal erkennen wir, was ich über mich denke. Und dann kann ich anfangen zu bemerken, eigentlich ist das Quatsch. Du kennst ja, eine von meinen Lieblingserfahrungen mit Glaubenssätzen war, Nein sagen ist wie jemand den rechten Hand abhacken, also rechten Arm, Hand. Ich habe schon vergessen, was es war. Aber auf jeden Fall, es war sehr brutal. Und kein Wunder, dass ich nicht Nein sagen kann. Ne? Also wenn man sowas denkt mit 3, 4, 5, 6, was weiß ich, ist es wirklich kein Wunder, dass man ein sehr angepasstes Kind hat, der nicht Nein sagen kann. Da habe ich ja wohl mein Bauchzentrum weggepackt. Und ja, diese Erkenntnisse sind so wertvoll von solcher Arbeit. Ne? Und wie wir zu diesen Erkenntnissen kommen, es gibt sicherlich unterschiedlichste, 1000 unterschiedliche Wege. Und ich glaube schon, dass wir unseren Weg brauchen. Ne? Also, was ist mein Weg? Ich habe so tolle Lehrer gehabt, aber trotzdem ist mein Weg, was ich in mir zusammen benutzt habe, also was das Ja, das Nein, das Ja, das Nein. Ich habe schon innerlich sehr selektiv erkannt, was funktioniert und was nicht so gut für mich funktioniert. Kennst du das auch? Auch wenn du eine gute Methode hast, aber man nimmt nicht alles an. Ne?
Klar, klar, auf jeden Fall.
Kannst du sagen, etwas, was für dich nicht funktioniert hat?
Also das Erste, was kommt, ist tatsächlich Meditation. Also dieses klassische 20 Minuten hinsetzen. Und natürlich ist es, ich glaube, kein wirklicher spiritueller Lehrer hat jemals gesagt, versuche nichts zu denken, weil jeder das
geht nicht,
alle, dass es nicht geht. Aber dieses wirklich Hinsetzen und nichts tun, sage ich jetzt mal, diese Art von Meditation hat mich nie angesprochen, hat mich nie gecatcht, hat mich nie. Ja, das war eine Sache. Ich denke jetzt gerade eher an Sachen, die mir was gebracht haben, aber was mir nichts gebracht
hat. Ja, sag mal, was fällt dir dazu ein?
Also für mich war die erste. Also Stephen Covey, ne, das war einfach mein erstes Buch, Seven Habits of Highly Effective People. Und da habe ich dieses Circle of Influence, Circle of Concern. Also, was kann ich wirklich verändern und beeinflussen und was liegt außerhalb meiner Macht? Das hat in mir so viel Entspannung. Also, da ging so viel Druck von meinen Schultern mit 17, 18 Jahren schon, weil ich damals sehr politisch interessiert, engagiert war. Und dann zu bemerken, das ist alles Circle of Concern. Also, dass wir in 20 Jahren, keine Ahnung, ne, wie das Klima aussieht und so weiter. Also, natürlich ist was Unterschied. Und das ist genau der Unterschied. Ist es wirklich in meinem Ein mache ich etwas? Beeinflusse ich etwas? Kann ich etwas tun? Oder mache ich mir einfach nur Gedanken darüber und Ängste und Bedenken und Circle of Concern und ich kann nichts dagegen tun? Also wer jetzt, was die Regierung beschließt, ist nicht in meinem Circle of Influence.
Und da kommt bei mir das Wort Discernment. Vieles, was wir heute besprechen, die Kompetenz, die du brauchst, um zu erkennen, ist es echt? Kann ich das beeinflussen? Ist es die Wahrheit? Gilt der Glaubenssatz? Bin ich mit meinem Denken identifiziert oder bin ich außerhalb und kann beobachten? Das sind alles Themen, wo das Wort Discernment, ne, dieses Symbol des Schwerts kommt bei mir immer wieder und immer wieder. Und jetzt kommt das Wort Loslassen. Das, wovon du sprichst, ist Loslassen.
Ja.
Interessanter kleiner Fakt, es war auch bestimmt eine von meinen ersten Büchern. Und interessanterweise, ein Chef damals hat mir das Buch geschenkt zu Geburtstag. Was
Und
ich,
ziemlich Kabi.
ja, was mich nicht so richtig waren wir nicht so verständlich. Ich war Einkäuferin und naja, bla bla bla. Hat mir geschenkt. Und ich habe es damals gelesen. Ich befürchte mit extrem wenig Verständnis, weil ich kann es ja nicht erinnern, was du eben hier erzählst. Ich denke, ah, oh, war das in dem Buch? Insofern, du siehst, lesen, das war wahrscheinlich damals mit Pflichtbewusst. Man liest es, weil er mir das geschenkt hat. Aber wahrscheinlich viel mehr Tiefe war damals wahrscheinlich nicht drin. Ja, interessant. Aber ich hab's in mein Board noch.
Ja, und
Discernment.
dann kommen wir jetzt zu Marshall Rosenberg.
Ja, und ich habe die ganze Zeit, also von Byron Katie, Tara Brach, das ist Radical Grace. Also diese Art, sich
Oh ja,
einzulassen,
Tara Brach ist auch gut,
ne?
ja.
Dieses Einlassen, Hingeben. Wir sind natürlich bei unseren Worten Akzeptanz und Wohlwollen. Diese Hingabe, Surrender. Das sind die Worte. Und Marshall Rosenberg war für mich eine ganze Zeit lang Lehrer. Ich habe sehr bewundert, sicherlich Enneagramm Stil 8. Ich habe sehr bewundert, wie er seine eigene Struktur überwunden hat und so viel Herz. Er macht ja auch immer mit Gitarre und Singen und so viel Herz in seine Lehre, in seine Arbeit. Und im Grunde für mich war das Wichtigste, ich hatte schon erkannt, dass Kritik nicht hilfreich ist auf diesem Weg. Also wir brauchen immer wieder Akzeptanz und Wohlwollen, um Kritik aufzulösen, weil die hilft uns nicht weiter. Die macht uns verschlossen und wir lernen nicht. Das hatte ich schon erkannt. Aber wie er das so differenziert beschrieben hat mit diesen, was war das, die Wolfssprache und die Giraffensprache. Wolfssprache und Giraffensprache. Wie er das so fein differenziert hat, diese Worte für Gefühle, die Art, wie man kommuniziert, ob man jetzt kommuniziert mit diesem offenen Herzen und eine sachliche Information, Realität ist wieder ein wichtiges Wort, oder ob wir mit Bewertung und Erwartungshaltung und eben die Spielchen, die wir alle spielen können, da in seine Trainings wird das sehr differenziert, immer wieder und immer wieder. Ist das Giraffensprache ist die gute, die non-bewertende und Wolfssprache ist aber da ist eine Botschaft drin, um eins mitzugeben. Das fand ich großartig. Das hat für mich vieles, glaube ich, nochmal bestätigt und ja, genau. Ja, und dann gibt's natürlich mein kleiner Kritik. Mir hat
Warte,
etwas,
warte, bevor du da
okay,
rein,
mach du erstmal.
ich will kurz nochmal da bleiben, weil ich finde, er hat schon etwas erreicht, beschafft, das finde ich nicht so, Ja, das ist einfach, das ist schon was Außergewöhnliches, ne? Diese Klarheit für Kommunikation und vor allem, und ich glaube, das, was viele Leute so anspricht, überraschende Erkenntnisse, ach, das soll gewaltvolle Kommunikation sein.
Absolut, absolut.
Und diese Entkopplung von Schuld, Vorwurf, was hat das mit mir zu tun? Ne, was ist mein Gefühl
Ja.
darum? Was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Anstatt diese bewertende, vorwurfsvolle, urteilende Sprache zu
Ja.
nutzen. Und für mich hat diese Art, die er hat, was wir immer mal wieder erwähnen, diese Nichtbewertung, diese Haltung von I'm okay, you're okay.
Ja.
Ich finde das, ja, dafür finde ich, ist es einfach, lohnt es sich, ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Aber jetzt darfst du auch gerne sagen, was du da kritisieren würdest, oder?
Ja, aber ich meine Kritik, also ich suche die richtigen Worte, weil ich will ihn nicht kritisieren. Ich finde, er hat Großartiges geleistet und auch wieder aus einer kindlichen Erfahrung heraus, letztens aus der Not, hat er das geschafft. Er wollte sich seine Lehre, lass uns das mal benennen, seine Lehre heißt gewaltfreie Kommunikation, Nonviolent Communication. Und wenn man Joe Dispenza, wenn man schon etwas versteht, wie das Gehirn funktioniert, Vokabular, die Wirkung von Worte, da gibt es natürlich viele, die schon kommentieren, dieser Titel für seine Arbeit beinhaltet das Wort violent. Und das ist nicht gut. Also da habe ich schon einige Trainer gehört, die damit ein Problem haben. Wir würden heute sagen, eine konstruktive Kommunikation mit alle drei Zentren, das wäre unsere Art, das zu sagen, ne? Und was mir gefehlt hat, ist Bauchzentrum. Gut geerdet sein,
Das stimmt, ja.
Herz, Information, das alles sehr, hat er schon gut, hat er gut klar gemacht, wie die Wirkung ist und was wir erreichen wollen mit unserer Kommunikation. Aber er hat letzten Endes so ein bisschen Bauchzentrum, was wir nennen als Klarheit durch Wahrheit. Für uns ist Wahrhaftigkeit eine echte Botschaft. Wir sagen Information in Beziehung, aber schon was Wahres. Also ich habe eine Irritation, das stört mich. Und erstmal die Information geben. Ich spüre Wut, ich spüre Schmerz, ich habe Angst, was auch immer. Dass wir eine ehrliche Information geben, aber nicht unbedingt die Bitte, sondern wir erlauben, dass unser Gegenüber verarbeitet, was die hören. Und vielleicht stellen wir dann Fragen und klären zwischen uns oder wer auch immer, was damit gemeint ist, was wird interpretiert, was wollten wir senden und so weiter. Aber seine Methode ist ja die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte, ne? Das sind die 4 Schritte. Und ich hab auch Mediation mit seiner Methode gelernt und war damit unterwegs und habe es auch immer wieder in Workshops erlebt, dass die Leute nicht leicht sagen konnten, was das Bedürfnis ist. Also ein Bedürfnis zu kennen und das Vokabular zur Verfügung zu haben, kann hochkomplex sein. Das ist das Erste. Also ich fand es ist ein bisschen einfach erzählt, aber es ist gar nicht so einfach. Ist vielleicht einfacher für Bauchmenschen manchmal, aber es ist auf jeden Fall für Herzmenschen sehr schwierig zu wissen, welches Bedürfnis dahinter ist. Und dann kam Tilman mit seiner Klärungshilfe. Und da drin war dieses Bauchzentrum. Was ist der Vorwurf? Und ich fand das großartig. Es fühlte sich für mich an wie die Ergänzung, die wir wirklich brauchen, um Beziehungen gut klären zu können, wenn etwas gerade in uns eine Reaktion auslöst. Das
Ja.
fühlte sich so richtig und perfekt und genau das brauchen wir. Und das war für mich, wo ich dann Marshall Rosenberg ein bisschen losgelassen habe und mich immer mehr eben mit Tilman und Enneagramm, diese Konfliktleiter und die 4 Stufen, die man klärt in Beziehung. Und das ist eben Beobachtung, wie Marshall Rosenberg. Dann kommt der Vorwurf. Du hast ein Gefühl, du hast eine Irritation. Was genau? Worauf bezieht sich das? Gib die Information, worauf sich das bezieht. Und dann kommt diese Abwehr, die wir automatisch zeigen, psychologischer Abwehrmechanismus oder abwehrende Reaktion, abwehrendes Gefühl, würde Klärungshilfe sagen. Und darunter die innere Not. Und das ist was anderes als Bedürfnis. Und das muss ich sagen, ich glaube, das funktioniert ein Tick besser in unserer Welt, in unserer moderne westliche Welt vielleicht. Also man muss halt ein bisschen Bewusstsein haben, die Sprache zur Verfügung haben, über solche Themen sprechen zu können. Aber natürlich, wenn du einen Mediator an deiner Seite hast, die unterstützen dich dabei. Und manchmal braucht man einfach Unterstützung, um wieder klar zu werden, was genau ist hier das Problem. Insofern, Marshall Rosenberg, danke für sehr viel, was ich von ihm gelernt habe. Sehr viel. Und dieses bisschen, ich würde es weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob das anmaßend ist, aber ein bisschen sich weiterentwickeln können, was ich immer wieder wertschätze.
Und jetzt komme ich tatsächlich zur Frage, okay, wir haben jetzt alle beobachtet oder besprochen, wir haben auch schon ein bisschen uns eingebracht, wo gehen wir sehr gut mit, wo könnten wir auch noch ein bisschen einordnen, ja. Vielleicht hier noch eine Kleinigkeit, die wir ergänzen wollen. Aber was würdest du denn jetzt sagen? Ich sage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, dann können die Leute ja einfach zu denen gehen, ne? Also das kann man ja zu David Ro Tony Robbins, George Spencer gehen und die müssen ja nicht zu uns kommen. Was bringt denn das Enneagramm, Pam?
Ja.
Warum ist es denn trotzdem sinnvoll, mit dem Enneagramm unterwegs zu sein? Was ist der Unterschied? Was ergänzt das Ganze?
Ich finde immer wieder, es bringt das Ganze in eine Struktur, die persönlich wird. Es wird viel spezifischer und persönlich. Alle diese Lehren, worüber wir gesprochen haben. Und das ist das, was ich finde, ist der ganz große Gewinn. Es ist dann nicht mehr eine, ach, könnte sein und vielleicht und ein bisschen Gefühl, ein bisschen Bedürfnis, ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern es wird, wenn man es annimmt, ne? Also wenn man seinen Stil annimmt, sein Leitintelligenzzentrum annimmt, dann lernen wir ganz spezifisch, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir unser Gehirn verändern können. Wir erleben, dass wir es verändern können, weil mit ein bisschen Praxis, also fast alle, erleben ganz schnell, wenn die Atmung mit Akzeptanz und Wohlwollen, dass ihr zentrales Nervensystem beruhigt wird. Also wir lernen, wie wir unser Gehirn verändern, unsere Programmierung verändern, dadurch eine gewisse Freiheit gewinnen und wie wir unser zentrales Nervensystem erleben können, benennen können und auch mit einer Praxis immer wieder zur Ruhe bringen können. Aussteigen aus dem Reaktionskreislauf und weiter geht's mit freier Wille. Erwachsener Mensch. Nicht mehr diktiert durch die kleinkindliche Kontraktion in uns, sondern Freiheit als erwachsener Mensch. Und so gehe ich weiter und mache meine nächsten Schritte.
Ich kann mit dem allen mitgehen, was du sagst. Ich finde, das Enneagramm bietet quasi die Quelle. Also, wenn wir über Glaubenssätze sprechen, Disidentifikation von Glaubenssätzen, dann, wenn man in der Psychologie unterwegs ist, dann ist quasi die Quelle immer die Eltern.
Oh ja.
Also die Vergangenheit, die Eltern, die Erziehung, die Kultur,
Ja.
das ist schon fast weit gefasst. In der systemischen Welt ist es die Umstände, das Umfeld, die
Ja,
Kultur.
ja. Da möchte ich schon sagen, dass in Transaktionsanalyse ist das nicht ganz so. Transaktionsanalyse sagt ganz deutlich, du hast diese Entscheidung getroffen. Du hast diese Glaubenssätze angenommen. Du hast diese Gefühle unter Druck, dich so angepasst, so mit deinen Eltern. Ich, dein kritischer Held, nicht dein, also du hast deine Ich-Zustände mit teilweise deiner eigenen Entscheidung mitentwickelt. Also du bist immer Teil der Lösung dann auch.
Und beim Enneagramm erlebe ich es so, zumindest so wie wir es lernen, ich kann nur für uns jetzt sprechen, dass die Veränderung von Verhalten noch nicht die Quelle mit einbezieht. Man könnte fast sagen, Symptombehandlung, sicherlich auch, will ich gar nicht abreden, das ist auch wichtig. Aber diese Glaubenssätze, die ich habe, sind oft enneagrammatisch sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Das heißt, wir bekommen ein Modell, in dem man sich plötzlich mit Menschen austauscht, die, ach, du hast den Glaubenssatz auch?
Ja,
Du hast ein ganz anderes Leben als ich, mit einer ganz anderen Familie und einer ganz anderen Kultur und trotzdem denkst du das?
ja.
Und das heißt, es kommt auf einer anderen Ebene ein Austausch und es bekommt irgendwann, je tiefer wir gehen, je tiefer wir an die Quelle gehen, warum wir überhaupt ein Ego aufbauen, warum wir überhaupt Glaubenssätze entwickeln, die uns eigentlich schützen. Diese Quelle, die ist so knusprig und knisternd und voll von Energie und unterdrückt und vermieden. Und da kommt man, glaube ich, aus meiner Erfahrung, egal was ich bis jetzt gehört habe, da kommt man ohne Enneagramm so nicht dran.
Ja. Das ist eine große Aussage, ne? Aber ich würde es unterschreiben.
Ich habe es bis jetzt noch kein
Ich würde es unterschreiben. Also mir war von Anfang an die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung ganz deutlich. Also ich habe vieles vorher gelesen, aber Transaktionsanalyse war der erste klare Aussage. Es hat auch was mit dir zu tun und du kannst was ändern. Das war mir so wichtig. Deswegen bin ich da richtig eingestiegen. Und da kam, also die Psychologie und viele Ängste und dies und das, ich habe einfach bemerkt, oh, hier kannst du immer in Kreise gehen. Ich mochte auch nicht so gerne, dass die Eltern immer zuständig sein sollten, obwohl ein Aspekt von Wahrheit ist auch da drin. Also wir können jetzt nicht, die Psychologie ist schon, gibt uns sehr, sehr viel, was wir brauchen für diese Arbeit. Wir benutzen es auch viel in unserer Arbeit. Also ich bin dafür auch sehr dankbar. Aber man erkennt so einen Punkt, wo man sagt, aber da fehlt mir noch was. Und da fehlt mir noch was, diese Wiederholbarkeit, dass die Leute sich nicht wirklich ändern konnten, obwohl die genau wussten, was die wieder tun. Und dann kam das Enneagramm. Und dann diese System dahinter, die Automatismen dahinter, die Programmierung dahinter kennenzulernen. Und dass das so eine persönliche Programmierung ist, dass jeder Mensch, den du kennst, hat einen Enneagrammstil. Es macht dich zum Mensch. Das würde ich auch sagen. Das Enneagramm bringt uns in eine viel tiefere Ebene von Selbstakzeptanz, was es bedeutet, Mensch zu sein, mit genau dieses zentralen Nervensystem, mit genau dieses Gehirn und mit genau dieser neurophysiologischen Programmierung, womit wir unterwegs sind.
Und da komme ich tatsächlich noch auf einen anderen Punkt, der, glaube ich, super wichtig ist, den wir immer wieder betonen, Kompetenzen und Entwicklungsfelder. Wenn ich das Enneagramm nicht hätte, dann würde ich immer das Gefühl haben, ich werde nie am Ende sein meiner Entwicklung, aber ist es wirklich jetzt, arbeite ich am richtigen Thema? Also ist es so ein bisschen so ein Stochern im Dunkeln? Okay, ich weiß jetzt vielleicht von Eckhart Tolle, Leid ist, wenn ich in der Vergangenheit, in der Zukunft bin, wenn ich nicht im Moment bin. Deswegen habe ich trotzdem nicht unbedingt eine bessere Fähigkeit, mit dem Schmerz, der dann hochkommt, umzugehen. Was ist dieser Schmerz? Und was bringt das auch als Kompetenz oder als Entwicklungsfeld mit? Wo soll ich diese Schmerzen, diese Gedanken, die ich habe, diese Glaubenssätze, wo sind sie konstruktiv für mich, auch dass ich sie gar nicht verändern will? Also ich finde, man bekommt auch eine gewisse Differenzierung im Sinne von zu sich selbst ein Gefühl, ach, das ist ja aber eine ganz schön tolle Sache eigentlich von mir. Diese Akzeptanz für sich selbst und für seine
Kompetenzen. Ja.
Und dann natürlich, wie immer, ist es auch ein Entwicklungsfeld.
Ja, und das möchte ich wirklich gerne so vielleicht so ein bisschen abrunden mit. Unsere Botschaft ist, die Selbstliebe auf jeden Schritt deines Entwicklungsweges, die Selbstliebe, also erstmal erkennen, vielleicht ein bisschen schlecht fühlen, erstmal, hat es was mit mir zu tun, oder das kann ich nicht, oder mache ich nicht. Aber diesen Punkt jedes Mal mit Akzeptanz und Wohlwollen anzunehmen, das Unangenehme im Körper erstmal zu transformieren, mit Akzeptanz und Wohlwollen, diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz ist der Schlüssel für den nächsten Schritt Entwicklungsweg. Das ist das Wichtigste, was durch allem hindurch geht, ist diese Praxis. Erkennen, Akzeptanz und Wohlwollen, so lange bis eventuell Reaktionen, Irritationen, unangenehme Gefühle gut durchgearbeitet, transformiert sind. Vielleicht haben die noch ein paar Glaubenssätze hochgeworfen, aber dass du das gut durchgearbeitest. Oder eine andere Art, das zu sagen, ist hinfallen. Jetzt haben wir was zu lernen durch den Tunnel. Aufstehen, weiter krabbeln, was auch durch den Tunnel. Licht ist immer am Ende des Tunnels. Und dann stehst du am Ende auch und du bist irgendwas hat sich verändert. Du merkst, du fühlst dich besser als vor dem Turnen. Und wenn man diese Erfahrung oft genug macht, dann weiß man einfach, dass der Entwicklungsweg ist einfach wunderschön. Es lohnt sich. Und das ist, finde ich, unsere Hauptbotschaft, oder Philipp? Willst du es ergänzen?
Ich lasse es so stehen. Ich finde es gut. Sehr schön. Danke. Wenn ihr das erleben wollt in Seminaren, in der Arbeit wirklich in Selbstreflexion, in Übungen, die tief gehen, aber auch im Austausch mit anderen, die eine ähnliche Struktur, Denkweise, Glaubenssätze, Motivationspunkte haben, dann bieten wir Seminare an, Enneagramm-Seminare in Göttingen. Und das findet ihr alles auf unserer Webseite. Ihr könnt aber auch den Podcast unterstützen. Enneagram Germany Podcast. Wir machen diese Arbeit sehr, sehr, sehr gerne. Aber natürlich, es hat auch Zeit, Kosten und so weiter sind damit verbunden. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Das geht finanziell und natürlich freiwillig, aber wir freuen uns über PayPal oder übers Bankkonto. Das ist in der Beschreibung, wie ihr da das machen könnt. Aber wenn
in
ihr...
In welche Beschreibung?
In der Episodenbeschreibung, in den Shownotes.
Ah, okay, okay.
Und ihr könnt uns aber auch kostenlos unterstützen. Das freut uns auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert auf YouTube oder auch auf Spotify. Oder wenn ihr diese Episode teilt. Vielleicht kennt ihr ja Menschen, die denken, wo du denkst, ach, das ist doch interessant für diese Person. Dann freuen wir uns, wenn ihr das teilt. Ja, Pam, das war's von mir mit dem kleinen Promo-Blog.
Ja, das machst du gut, Philipp. Das machst du wirklich gut. Ich bin, glaube ich, da. Ich vergesse das immer, oder? Na gut.
Ja,
ich freue mich, dass du das machst. Und
ganz, ich habe jetzt immer eine kleine Notiz. Abschluss.
Sehr gut, sehr gut. Und ich freue mich über dieses Gespräch, was wir hatten. Das hat richtig, ja, richtig Spaß gemacht. Hat mich auf vielen Punkten wieder so Erkenntnisse, so, das kommt dann so zusammen irgendwie. Und dann, ach ja, deswegen. Und deswegen war das so interessant. Und deswegen ging es so weiter. Also ich finde, das ist eine von den riesigen Vorteilen, ein bisschen älter zu sein. Man hat einen langen Weg hinter sich. Und das macht so viel Spaß zu erkennen, ach, guck mal, das war vorher so und dann kam das und dann hat sich das geändert. Und ich habe auch ein bisschen Bedürfnis, andere Lehrer zu erwähnen. Ich finde, Richard Rohr muss ich einfach nochmal erwähnen. Also Helen David, Richard Rohr waren für mich schon sehr wichtig im Sinne von
Helen Palmer, David Daniels, ne?
Ja, ja. Und ich finde auch Deepak Chopra habe ich eine Zeit lang sehr viel alles gelesen, was er geschrieben hat. Und Jack Kornfield. Und also es gibt
ja
schon.
Wir können ja, je nachdem, wie das hier so ankommt, nochmal eine Episode machen mit anderen Lehrern. Also wäre ja auch interessant.
Helen Park, oder aber jedes Thema, was wir hier genommen haben, einfach zu vertiefen auf unsere Art dann, ne?
Oder das, ja.
Weil ich glaube, das wäre vielleicht auch wirklich eine Praxis pro Lehrer sozusagen.
Auch interessant, ja.
Ich glaube, das könnte die Leute auch interessieren. Wir werden sehen.
Okay.
Ja, ciao an unsere Zuhörer und ciao, ja. Philipp.
Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.